Hallo!
Hallo.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute ein bisschen früher am Morgen. Ich habe auch eben gesagt, ich muss mich einmal nochmal ausgehen. Das ist jetzt nicht während des Podcasts passiert. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Clarilan, wie geht's dir denn heute?
Mir geht's gut. Also wir sind deswegen nehmen wir diesmal so früh auf. Ich habe übrigens das Gefühl, dass die Leute, die den Podcast hören, denken, wir sind ständig unterwegs und im Urlaub.
Ich habe genau das Gleiche gedacht vorhin.
Weil unser gesamter Urlaub, den wir so dieses Jahr gemacht haben, also jedenfalls für mich, der fällt jetzt genau in diese Zeit, seit wir angefangen haben aufzunehmen. Deswegen, und ich habe das Gefühl, von uns ist jede Woche irgendwo unterwegs. Ich bin nämlich im Urlaub. Deswegen komme ich da drauf. Mein Freund hatte jetzt diese Woche Geburtstag und dem habe ich geschenkt, dass wir ein paar Tage jetzt nochmal wegfahren. Und jetzt sind wir hier in der Nähe von Den Haag. Und ja, wir haben jetzt uns deswegen dazu entschieden, ein bisschen früher aufzunehmen, dass wir gleich, wir waren jetzt eben schon frühstücken und dann geht es jetzt gleich danach direkt wieder in die City. Ja, aber Podcast wird natürlich dabei nicht vergessen, egal ob Urlaub oder nicht. Deswegen, ja, wir machen das irgendwie hier möglich. Und ich habe jetzt meinen Freund mal weggeschickt. Der guckt jetzt mal das Hotel-Gym, da darf er sich jetzt mal die nächste Stunde beschäftigen. Ja, und dann nehmen wir jetzt mal auf. Deswegen geht es mir ganz gut. Apropos besondere Orte, das war ja schon mal so ein bisschen so ein Thema bei uns. Ich bin gestern an dem Meckes vorbeigefahren. Die sind nämlich hier ganz in der Nähe davon quasi. Vielleicht zum Kontext. Eva und ich waren früher öfter mal hier, Freunde besuchen. Und haben so ein bisschen unser Ritual gehabt, dass
Einen
wir.
Freund, wir können das schon auch sagen, wir hatten einen Freund, der hat in der Nähe von Den Haag gewohnt und da, also wir sind mal eine Zeit lang jedes Wochenende dahin gefahren. Also es war so, dass meine Freunde in der Uni gesagt haben, na, fährst du am Donnerstag wieder nach Holland? Und ich gesagt habe, ja.
Ähnlich bei mir auch. Ja. Und wir hatten da so ein bisschen unser Ritual, weil die Wochenenden waren auch immer ein bisschen bestimmt durch. Wir sind da durchaus abends auch mal das ein oder andere Kaltgetränk trinken gegangen. Dementsprechend waren wir sonntags nicht immer so ganz auf der Höhe und sind dann halt auf dem Rückweg immer in den gleichen McDonald's gefahren, um da noch so ein bisschen Katerfrühstück zu machen. Ja, und da bin ich gestern dran vorbeigefahren. Das hat eine totale Nostalgie in mir ausgelöst. Ich denke, dass wir da am Sonntag auch nochmal einen kurzen Stopp machen.
Bitte, und dann möchte ich auch unbedingt ein Foto haben.
Ja, versprochen. Ja, soll ich mal sonst auch mit meinem Trauer und Tralala schon mal anfangen?
Du kannst mich erstmal fragen, wie es mir geht, aber danke der Nachfrage, mir geht's gut.
Ja, guten Morgen. Wie geht's
Nein, mir geht's
dir?
wirklich gut. Ich habe lustigerweise so eine Scheiße geträumt heute Nacht. Ich weiß gar nicht warum, aber mein Papa hat immer gesagt, es gibt nichts Uninteressanteres, als Leuten von seinen Träumen zu erzählen. Deswegen werde ich euch damit jetzt nicht langweilen. Es war aber irgendwirrer Quatsch. Aber ansonsten geht es mir super. Ich freue mich, dass wir heute miteinander quatschen.
Ich auch. Mich freut mich auch, dass
Starte
dir
gerne
gut
mal.
geht.
Starte gerne mit deinem Traum. Tralala, ja.
Ja, also, Tralala ist, glaube ich, relativ obvious, dass es jetzt vor allem auch der Urlaub ist. Wenn es wenigstens nochmal so ein paar Tage entspannen, so ein langes Wochenende. Weil, keine Ahnung, dadurch, dass man halt sonst so viel Stress so unter der Woche hat, gerade ich so mit Lernen, tut es echt gut, nochmal so ein paar Tage wegzukommen. Und ich bin hier halt auch einfach gern, weil wenn man hier so lang geht, da denkst du auch so, ach ja, guck mal hier. Hier waren wir schon. Da waren wir auch schon hier im Club und hier an der Snackbar habe ich auch schon mein Kassoufflé gegessen. Und das ist eigentlich immer so ganz schön. Und ich hatte eben schon erzählt, mein Freund hatte diese Woche Geburtstag. Und so ein bisschen mein Tralala ist auch, ich habe, also das Geschenk ist ja dieser Trip hier so ein bisschen. Ich dachte mir aber so, wir waren an dem Tag allein, es war sonst niemand da. Und dann habe ich gesagt, hier. Ich habe mir extra einen Wecker gestellt für morgens um 17:45 und habe uns quasi einen Brunch vorbereitet und habe frische Brötchen gebacken und Zimtschnecken gebacken. Und die waren ein Brett, muss ich mal so sagen. Also wir haben da morgens beide reingebissen und waren so, das ist die beste Zimtschnecke, die ich in meinem Leben gegessen habe. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Und der Tag sah dann halt so aus, wir haben dann gebruncht und haben dann gesagt, hier, wir müssen, glaube ich, mal noch mal ein bisschen raus und sind danach noch joggen gegangen. Wirklich so vorbildlich, ich finde das erstaunlich. Und sind dann bei
Voll.
Eva vorbeigejoggt, weil ich nämlich gesagt habe, ich muss ein bisschen angeben mit diesen Zimtschnecken. Und ich glaube, dein Feedback war dementsprechend auch gut.
Die waren so geil. Vor allem, es waren ja zwei, die du gebracht hast. Und ich hatte, meine Mitbewohnerin war hier und hatte noch Freunde da. Und dann habe ich quasi eine selber gegessen und habe gesagt, hey, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch probieren. Und die waren auch alle drei so, boah, die schmeckt so geil.
Ja, bei
Ich werde
uns
die
gab
übrigens
es
heute
die.
auch nachbacken.
Oh, und jetzt bin ich nicht
Habe
in
ich mir schon
Düsseldorf.
vorgenommen.
Ah! Ja, und wir, bei uns gab es die dann halt auch nochmal nachmittags, als dann die Familie gekommen ist und so. Und der Bruder von meinem Freund hat einfach drei Stück gegessen, weil sie so gut geschmeckt haben. Also ich glaube, das steht für Qualität. Und ich bin jetzt schon heiß, die nochmal zu backen. Deswegen, also das war ein bisschen mein Tralala, muss ich sagen. Und Trauer würde ich sagen. Ich hatte das ja schon mal erzählt. Wir haben letztens Besuch bekommen aus der, also quasi die Familie von meinem Vater. Und die waren letztes Wochenende da. Und dann sind wir halt sonntags, als sie gefahren sind, nochmal auf dem Weg zum Friedhof gefahren. Und das war schon nochmal so ein bisschen so ein Moment, der einem so, weiß nicht, wie so ein Schlag in die Magengrube, weil halt seine Mutter auch mit war, also meine Oma. Und die so dann da zu sehen. Und dann hat man so gesehen, wie so diese Emotionen so hochgekocht sind bei ihr. Und da denke ich immer so ein bisschen, boah, das ist schon krass, wenn du so als Mutter am Grab von deinem Kind stehst. Und ich würde sagen, das ist schon so ein bisschen mein Trauer diese Woche gewesen. Ja, weil mich das einfach selber natürlich dann auch immer so ein bisschen traurig macht. Ja, aber das ist dann mein Trauer. Und ist dir jetzt mittlerweile was eingefallen? Was würdest du sagen? Was ist diese Woche dein Trauer und dein Tralala?
Ich habe vorhin, wir haben natürlich vorher, sprechen wir immer ein paar Minuten, bevor wir die Aufnahme starten. Und dann habe ich schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, mein Hirn ist einfach leer. Ich weiß überhaupt nicht, was ich gemacht habe in der letzten Woche. Aber mir ist ein bisschen was eingefallen. Ich habe tatsächlich eine Sache, die gleichzeitig Trauer und Tralala ist. Ich war letztes Wochenende zu Hause bei meiner Family und war einen Abend bei meinem Onkel, also dem Bruder von meinem Papa. Liebe Grüße an der Stelle, der hat nämlich auch den Podcast. Und wir haben irgendwie mit den Abend gegessen, haben auch super lange noch gequatscht. Und ich finde das richtig schön, weil das auch mein Patenonkel ist und ich eigentlich mit denen immer super eng war, bis ich irgendwie so in die Pubertät kam und man dann irgendwie auch so nicht mehr so viel Zeit mit der Familie verbringt, habe ich manchmal so das Gefühl. Und ich freue mich aber voll, dass die Familie einfach insgesamt wieder so enger zusammengerutscht ist und die Verbindung zu meinem Onkel auch irgendwie stärker geworden ist, weil das natürlich auch irgendwo ein Teil von meinem Papa ist. Und ich glaube, sowohl er ist für mich ein Teil von meinem Papa als auch andersrum. Und ich weiß nicht, ich freue mich da ganz dolle drüber, dass wir irgendwie wieder engeren Kontakt haben und einfach auch uns mal abends zum Abendessen treffen und über Gott und die Welt quatschen. Und weil du das eben gesagt hast, wir haben in dem Moment, in dem Zuge auch drüber gesprochen, dass natürlich jeder seine eigene Trauer hat. Und ich meine, da sind Leute, die haben ihren Vater verloren, die haben ihren Bruder verloren, keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch meine Großeltern, die haben ihren Sohn verloren. Und das ist schon nochmal einfach ein anderes Ding, wenn so diese Lebensreihenfolge nicht passt. Ich glaube, wir haben da, ich weiß nicht, haben wir da in der letzten
Ja,
Folge
letzte
schon mal drüber
Folge war
gesprochen?
das.
Ja. Genau. Und dann hatten wir da irgendwie drüber gesprochen und er meinte auch so, also ich meine, wenn man Geschwister hat, stirbt halt ein Geschwisterkind als erstes. Das ist im Laufe eines Lebens so. Und wenn man Eltern hat, dann sterben meistens die Eltern, bevor man selber stirbt. Und wenn man einen Partner hat, dann gibt es halt immer in einer Beziehung einen, der als erstes geht. Das ist relativ normal. Natürlich ist es nicht so normal, dass es so früh passiert, um Gottes Willen. Also ich glaube, wir haben alle auf jeden Fall eine andere Art von Trauer, als wenn mein Papa 96 gewesen wäre. Aber trotzdem ist es halt einfach was anderes, wenn dein Kind stirbt, weil das sollte dir in der Regel nicht passieren. Und ja, irgendwie haben wir da nochmal drüber gesprochen, weil er auch meinte, dass er das manchmal so ein bisschen aus den Augen verliert, wie schlimm das eigentlich ist. Ja, aber das war auf jeden Fall sowohl mein Trauer als auch mein Tralala. Und dann habe ich noch eine Sache, die ich einfach so erzählen wollte. Ich gehe ja demnächst dann auf Reisen, ich glaube, das habe ich schon erzählt, und brauche dafür ja einen Rucksack. Weil ich mache ja klassisch Backpacking Südostasien, so wie jeder Depp. Und jetzt habe ich natürlich schon irgendwann, ich hatte schon mal Rucksack anprobiert, ich habe dich ja auch gefragt und alle Leute, die ich kenne, die irgendwie Backpacken waren, was haben die so für einen Rucksack? Und dachte auch so, ich mache nicht so viele Liter, weil eigentlich will ich auch nicht so viel Scheiß mitnehmen. Und hatte mich aber noch nicht entschieden und war dann gestern mit meinem Freund in Düsseldorf nochmal in so einem Backpacking-Laden. Der war auch hier um die Ecke, sind wir hingelaufen, war auch ganz nett. Riesending, also man würde das von außen überhaupt nicht denken, dass das so ein Riesenladen ist. Sind da rein, ich hatte dann diverse Rucksäcke an, wie das dann so ist. Der eine sieht scheiße aus. Dann habe ich aber gesagt, eigentlich ist mir auch egal, ob der scheiße aussieht, weil er muss ja nur sich gut anfühlen
Auf
irgendwie
jeden
und
Fall.
von der Größe her passen. Dann meinte die Frau auch so, ja, wie viel Liter willst du denn haben? Habe ich gesagt, 40. Hat sie gesagt, Gottes Willen, wie willst du das machen? Das geht auf gar keinen Fall. Weil sie halt meinte, wenn du den nicht zum Wandern nimmst, sondern nur zum Reisen und gerade wenn du nach Südostasien willst, willst du mit Sicherheit shoppen gehen, nimm lieber mehr und pack ihn einfach nicht voll.
Ja, das ist natürlich die Herausforderung, den nicht voll zu packen. Ja.
Richtig, richtig. Gut, jetzt habe ich aber überlegt, also die 40 Liter, das macht überhaupt keinen Sinn, da ist ja mein Kulturbeutel schon drin und das ist voll. Jetzt nehme ich halt einen größeren, hatte dann gestern drei an, aber meinst du, ich könnte mich mal entscheiden für einen?
Aber hast du nicht, dass du den einen anziehst und denkst, der sitzt einfach am besten?
Nee.
Weil, also.
Also ich hatte beim ersten Mal anprobieren einen an, der war bequem. Den habe ich aber dann nicht genommen, aus diversen Gründen. Und weil ich halt auch dachte, ich gehe jetzt nicht einmal Rucksäcke anprobieren und kaufe dann einen für 200 Euro. Die kosten ja auch ein Schweinegeld. Und dann war ich halt gestern nochmal und gestern hat mich aber keiner überzeugt von denen. Und ja, dann habe ich halt auch gedacht, ich kaufe ja jetzt nicht einfach, ich breche ja jetzt nichts übers Knie, ich habe ja noch 3 Wochen.
Ja, das stimmt.
Heißt, ich werde jetzt nochmal in so einen Rucksackladen gehen und nochmal welche anprobieren. Und dann ist es mir aber, glaube ich, auch egal. Dann sage ich einfach, nee, ich kaufe den jetzt. Auf Wiedersehen.
Ansonsten kommst du noch mal mit nach Bonn und dann gehst du da mal mit mir in den Laden, wo ich meinen gekauft habe. Weil das war
Ja.
echt, also, weil ich hatte die, also ich war ja da und da war keiner, der mir so richtig zugesagt hat, keiner, der so richtig gesessen hat, weil die ja spezielle Anforderungen, die du brauchst, dass die Gurte so und so sitzen und so, und da war einfach keiner und dann haben die mir ja nochmal einen bestellt und den habe ich angezogen und habe gesagt, das ist mein Rucksack, den nehme ich mit. Und dann hatte ich gar
Voll
keine
gut.
Wahlmöglichkeiten mehr quasi, so, weil für mich klar war,
Ja.
der oder keiner. Aber es ist so ein bisschen, erinnert mich das an so Brautkleidsuche irgendwie, so.
Wirklich.
Also man zieht mal ein paar an, die sind schön, aber noch nicht so, hat noch nicht so Klick gemacht. Ja, aber
Ja,
ich
vor allem
drück
stell
dir
dir
da
mal
die
vor, ich muss
Daumen.
irgendwann ein Brautkleid aussuchen. Das kriege ich überhaupt nicht hin. Du weißt,
Ja.
wie entscheidungsfreudig ich bin.
Ja, da.
Hält sich in Grenzen.
Naja, ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, hast ja noch ein bisschen Zeit, aber schieb's nicht
Ja.
zu lang auf, weil wenn noch mal was nachbestellt werden muss, hast du ein Problem.
Das Geile war auch, die Frau, die mich beraten hat, die war wirklich super nett. Die hat mir dann auch das alles eingestellt. Ich habe auch anscheinend, also zwischen meinem oberen Hüftknochen und meinen Schultern ist, also optisch gesehen, ungefähr 10 Zentimeter. Die hat diese Gürtel quasi ganz nach unten gestellt. Ich habe auch gedacht, ja, im Leben passt mir das nicht. Ja, wunderbar. Also anscheinend habe ich einen sehr kurzen Oberkörper. Und dann meinte sie so, ja, wenn du den hast, du kannst den auch bei uns 2 Wochen lang zurückgeben, pack den einmal Probe, lauf damit mal um den Block, auch wenn es kacke aussieht. Dann habe ich überlegt, wie ich hier durch Düsseldorf laufe, so einem Backpack. Und wahrscheinlich alle denken, sag mal, ist die irre?
Als ich meinen gekauft habe, weil, also vielleicht mal kurz zur Einordnung, weil das vielleicht viele nicht wissen, wenn ich mal mit meinem Examen in 10 Jahren mal durch bin, hoffentlich, wollte ich mal Jakobsweg gehen und deswegen habe ich mir einen Wanderrucksack, den man halt dann auch immer mitnimmt. Und ich war nach meinem Kauf, weil ich gehe ja dann so euphorisiert aus so einem Geschäft raus und war dann so, oh mein Gott, ja, nee, musst auch mal üben damit und dann packst du den mal und dann gehst du auch mal deine 10 Kilometer mal mindestens damit, gehst du mal durch Bonn. Falls du mich in Köln siehst, dann bin ich mal gegangen von Bonn mit Rucksack. Ja, aber das ist dann relativ
Im
schnell auch
Leben nicht.
mal wieder gestorben, die Idee, und der liegt jetzt in meinem Zimmer zu Hause. Ja, gut. Ich drücke dir
Gut,
auf jeden
ich
Fall die
werde
Daumen,
euch
dass du noch was
updaten.
findest.
Ich sag Bescheid.
Sonst nimmst du eine
Ich habe
IKEA-Tüte mit.
übrigens eine Hörerinnenfrage bekommen. Da habe ich mich richtig dolle drüber gefreut. Ich habe eine Sprachnachricht über Instagram bekommen von einer guten Bekannten von mir, die uns was für einen Podcast gefragt hat. An der Stelle der Reminder, immer her mit den Fragen, ich finde das richtig cool. Und sie hat gesagt, dass sie jetzt irgendwie in letzter Zeit ein Buch gelesen hat, wo es auch darum ging, dass jemand seinen Elternteil verloren hat oder generell so einen Verlust durchgemacht hat. Und dass sie sich gefragt hat, ob uns das, ob wir das eher positiv wahrnehmen, wenn wir das sowas in Filmen sehen oder in Büchern lesen, so nach dem Motto, hey, ich kann das nachvollziehen und deswegen kann ich mich da besser reinfühlen oder ich fühle mich damit verstanden oder was auch immer. Oder ob wir sowas eher meiden, weil man halt sagt, okay, dann wird man da so dran erinnert und wenn dann sowas in der Serie vorkommt, dann hat man eigentlich keine Lust mehr weiterzuschauen oder bei einem Buch legt man es dann weg oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu so viel sagen kann, weil also ich war noch nicht so oft in der Situation, einfach weil es bei mir ja noch nicht so lange her ist. Aber deswegen vielleicht einfach die Frage an dich.
Also, Ich habe da tatsächlich jetzt auch keine polarisierende Meinung zu. Also ich meide es nicht, das kann ich schon mal sagen. Also ich gucke jetzt nicht in eine, weiß ich nicht, Content-Warnung rein oder gucke vorher bei den Büchern, ob da ein Elternteil stirbt oder ob da jemand stirbt, so, weil ich aber auch noch nie damit so ein Riesenproblem hatte. Also ich weiß noch, dass es bei mir so ein bisschen ein Thema war oder beziehungsweise auch bei uns in der Family, sage ich jetzt mal. Gucken gerne Grey's Anatomy, meine Mutter und ich auch sehr gerne. Und so kurz nach dem Verlust ging das gar nicht. Also so mal so 1, 2 Monate haben wir das beide gar nicht geguckt, einfach nur weil gar nicht mal dieses, dass man dieses Thema Tod vermeiden will, sondern halt auch dieses ganze Krankenhausthema. Also ich sag mal, das ist jetzt eher speziell, wenn du jemanden verloren hast, der halt auch eine lange Krankheitsgeschichte hat, weil du dann gefühlt der Mensch sein halbes Leben im Krankenhaus verbracht hat und du zwangsläufig ja dann auch so teilweise. Und das dann so zu sehen, dass Leute, die ähnliche Krankheitsgeschichte haben und so auf Intensivstationen und so, also das hat eher so was damit zu tun, dass man da vorbelastet ist. Das war was, was ich am Anfang vermieden habe, aber ansonsten kann ich das jetzt nicht sagen. Es ist schon, also ich glaube, dass man schon immer so eine leichte Art von Repräsentationsgefühl hat, wenn man denkt, dass eine Hauptfigur in einem Film oder in einer Serie auch irgendwie kein Elternteil hat. Jetzt geht gar nicht darum, dass man dann so dass es in dem Buch darum geht, dass diese Person das Elternteil verloren hat, sondern mehr so, wenn die keins hat, dann denkst du, ach ja, guck mal. So, also ich glaube, das vielleicht schon, aber ich suche mir danach auf jeden Fall auch nicht meinen Content aus. So, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich in der Zwischenzeit, glaube ich, kein Buch gelesen habe, wo das so war. Ich habe jetzt eins angefangen, da ist das, glaube ich, so, aber das Buch holt mich leider gar nicht ab. Einfach von der Schreibweise. Also ich finde es ganz weird. Ich hoffe auch, dass sich das noch ändert nach dem zweiten Kapitel oder so. Ich habe aber noch nicht nachgeschaut. Und also deswegen wurde ich damit jetzt quasi noch nicht so konfrontiert. Ich habe das in anderen Kontexten, dass ich manchmal denke, ich will mich da drin nicht so verlieren. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber mein TikTok-Algorithmus weiß, dass mein Papa tot ist. Klar. Bis es dann zum Vatertag kommt, dann wahrscheinlich nicht mehr.
Da kriegst du wieder Geschenkideen.
Genau. Ich krieg ab und zu so Videos ausgespielt, so nach dem Motto, mein Papa ist tot, ist schade, aber mein Papa wird niemals bei meiner Hochzeit dabei sein, meine Kinder aufwachsen sehen. Mit so einer traurigen Musik hinterlegt. Jo. Und das swipe ich einfach weg. Weil ich mir denke, das muss ich mir jetzt nicht geben. Ich muss mich nicht weiter in diesem Gedanken verlieren als notwendig. Das tue ich von selbst schon und brauche das nicht auch noch von außen. Vor allem nicht von Leuten, die da irgendwie wilden Content mitmachen. Also das vielleicht eher, aber ich habe das jetzt in Filmen oder in Büchern, wäre es mir zumindest noch nicht negativ aufgefallen.
Ja, würde ich jetzt auch so sehen. Dieses Content-Ding auf Social Media, das geht mir ähnlich. Also ich sage mal, das kommt immer so ein bisschen auf meine Verfassung drauf an. Wenn ich selber schon so ein bisschen, weiß ich nicht, bisschen melancholisch eingestimmt bin, dann erst recht. Aber so wenn ich da, sobald ich da irgendwie ein Zipfel Brautkleid sehe oder so, dann swipe ich es einfach weiter, weil ich gar nicht so dann in diese Spirale geraten will, dass ich dann zu viel wieder darüber nachdenke. Aber das hat ja, ich sag mal, mehr was mit so einem. Ja, triggern ist ein großes Wort, aber so im Sinne von, das löst mal wieder was in einem aus. Ja, also ich würde jetzt auch sagen, dass ich das nicht meide, aber jetzt auch nicht sagen würde, dass ich jetzt mich dadurch viel mehr repräsentiert fühle. Also ich glaube, dass das was anderes ist, wenn du halt jetzt so wie wir einfach einen Elternteil verloren hast oder Repräsentation ist, glaube ich, in vielen anderen Bereichen wichtiger, wo es um irgendwelche chronischen Krankheiten geht. Oder um, weiß ich nicht, Nationalitäten und so weiter. Das muss man jetzt gar nicht weiter vertiefen, aber ich glaube, dass man bei uns jetzt nicht ein Repräsentationsgefühl hat, nur weil jemand kein Elternteil hat in einer Film, in einem Film oder einer Serie. Ja.
Ja. Fand ich aber eine spannende Frage, weil ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht habe. Wie sieht es denn bei dir aus? Also ich meine, wenn wir jetzt mal so von diesem Fiktiven weggehen, wie sieht es denn im echten Leben aus? Also gerade so Thema Beerdigung, Trauerfeiern, jemand ist gestorben. Hast du das Gefühl, dass du das eher meidest und das gar nicht machen willst, weil dich das eben an die Beerdigung oder Trauerfeier von deinem Papa erinnert? Oder sagst du, okay, ich hatte das Schlimmste schon hinter mir, ich kann da quasi den Leuten irgendwie eine Stütze sein, ich weiß, wie es abläuft, ich habe damit eigentlich bei anderen Leuten nicht so ein Problem.
Also, ich würde sagen, wenn ich jetzt so bei Leuten, die mir irgendwie nahe sind, mit auf eine Beerdigung gehe, also bei Freunden und so, dann kann ich das schon eher so, dass ich sage, dann kann ich eine Stütze sein. Aber das hat mehr was damit zu tun, dass man ja, also ich weiß nicht, ich habe das manchmal, ich bin ja in manchen Dingen, ich finde, das ist ein ähnlicher Vergleich, bin in manchen Dingen eher schüchtern. Also so im Sinne von, ich rufe nicht gerne irgendwo an. Ich gehe nicht gerne proaktiv in einem Restaurant als erstes hin und frag irgendwas oder so. So und aber sobald jemand dabei ist, der das noch schlechter kann als ich, dann kann ich das auf einmal. Da werde ich selbstbewusster, dann denke ich mir so, okay, ich muss dich jetzt so ein bisschen unter meine Fittiche nehmen. So, ich weiß nicht, was das. Das ist einfach sowas in mir, keine Ahnung.
Ich verstehe
Und
das.
deswegen kann ich das auch gut bei so Trauerfällen um mich herum. Also ich sag mal, als ich bei dir war, habe ich natürlich auch trotzdem viel geheult. So, aber so, trotzdem kann ich das besser, als wenn es um mich selber geht. Anders ist das bei mir, wenn es um Beerdigungen geht, wo ich jetzt nicht so diesen engsten persönlichen Bezug habe. Also ich sag mal, die Leute, die selber vom Dorf kommen, die wissen, wie das ist. Wenn eine Beerdigung ist, dann kannst du auch eher entfernt mit der Person bekannt sein und trotzdem gehst du oft dann dahin. So. Und dementsprechend bin ich halt auch immer mal mitgegangen von Bekannten, wenn da jemand gestorben ist. Gerade auch von der Familie, wenn da jemand dann mit meiner Oma gut war oder so, dann geht man halt mal mit. Und ich merke, seit dieser Todesfall bei uns war, bin ich viel, viel empfindsamer bei Beerdigungen. Also wenn ich quasi niemanden habe, für den ich dann stärker sein muss, dann bricht das bei mir schon auch oft bei Beerdigungen raus, wenn ich dann höre, wie über diese Person gesprochen wird, selbst wenn ich gar keinen persönlichen Bezug dazu habe. Aber ich glaube, diese ganze Beerdigungsgeschichte, das holt bei mir immer wieder die Trauerfeier von meinen Familienmitgliedern hoch. Und das ist schon was, das ist jedes Mal so, egal in welcher Beziehung ich zu dieser verstorbenen Person bin. Und das, also wenn ich nicht muss, versuche ich das auch eher zu vermeiden.
Ich glaube, also ich kann das sehr gut verstehen. Ich glaube, Trauerfeiern und generell Beerdigungen sind ja jetzt auch einfach generell nichts Schönes oder nichts, wo man gerne hingeht. Ich konnte das noch nie gut. Also ich fange dann immer an, Rotz und Wasser zu heulen, weil ich aber, ich kann das manchmal nicht so gut ertragen oder ich kann das meistens nicht gut ertragen, wenn ich sehe, dass Leute leiden und ich kann einfach nichts an der Situation ändern. Weil ich glaube, ich grundsätzlich jemand bin, der viel dann versucht zu machen. Wenn meine Freunde traurig sind, dann bin ich so jemand, der in eine Aktion geht und versucht, die aufzuheitern oder das Problem zu lösen. Oder generell so dieses Problemlösen-Ding ist, glaube ich, bei mir relativ dolle drin. Und in einer Situation zu sein, in der niemand das Problem lösen kann und in der ich nichts tun kann, damit es der Person besser geht, das ist für mich ganz schlimm. Und ich glaube, ich bin auch generell einfach ein sehr emotionaler Mensch. Heißt, ich fange sehr schnell an zu weinen. Ich kann das sehr schnell nachfühlen. Also ich meine, bis mein Papa gestorben ist, war ich auf einer Beerdigung aus meiner Familie und das war mein Onkel, den ich dreimal im Jahr gesehen habe. Also ich hatte wenig Beerdigungen jetzt im allerengsten Familienkreis, keine Großeltern, kein gar nichts. Und als der dann gestorben ist, das war eine Zeit, in der habe ich das gar nicht so realisieren können irgendwie. Und die Beerdigung war ganz schlimm, habe ich auch ganz schlimm geweint. Und dann ist irgendwann der Opa von meinem Ex-Freund gestorben, habe ich auch ganz schlimm
Naja.
geweint. Und das Ding ist, ich kann mit Beerdigungen einfach nicht gut umgehen. Das Krasse ist aber, dass ich auf der Trauerfeier von meinem Papa meines Erachtens gar nicht gemeint habe oder wenig.
Wenig.
Ich
Ich
weiß
war
das
ja,
nicht mehr.
das ist tatsächlich oft so, vielleicht für die Leute, die das selber nicht so nachempfinden können. Man hat im Nachhinein, gerade was dann so diese besonderen Ereignisse in dieser ganzen Trauerzeit angeht, da fehlen einem oft, hat man dann auch Gedächtnislücken und kann das nicht mehr so ganz einordnen, einfach weil es so, ich sag mal, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber weil es halt so traumatisch ist, dass das Hirn das oft dann auch so verdrängt. Aber ich war ja da, ich bin Zeuge. Und Eva hat das so, die hat das dann auch noch so ein bisschen mitmoderiert alles. Also ihr habt das ja sehr schön gemacht. Und du hast am Ende dann
Das
nochmal,
war auch schlimm.
das war wirklich schlimm. Also ich sag mal, dann wurde viel erzählt und es war wirklich eine schöne Feier. Und du warst die ganze Zeit relativ strong und einfach so ein bisschen bewegt, würde ich sagen. Also ich würde fast behaupten, dass bei mir das Bächlein geflossen ist, dauerhaft, mehr als quasi bei dir. Und dann, weil du halt dieses hattest mit, du hast jetzt dann deine Aufgabe. Und ich glaube, dass das wieder das ist, du hattest quasi nicht ein Problem, was du lösen kannst, aber du hattest eine Aufgabe und konntest damit das alles so ein bisschen verdrängen. Und dann am Ende hast du dann das Mikrofon ergriffen, um nochmal was zu sagen, weil es ging, ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so vertiefen wollen, aber du musstest quasi noch so ein bisschen was moderieren. Und dann hast du gemerkt, wie ein Ruck durch die gesamte Trauerfeiergemeinde gegangen ist und jeder, über jedem sind die Dämme gebrochen, weil du halt dann so, das ist die Trauerfeier von deinem eigenen Vater und du moderierst das noch und machst das so ordentlich und cool und sagst dann hier so und so und so, nur dass ihr dir Bescheid wisst und so. Und da habe ich gedacht, dann, also da sind bei uns allen die Dämme erst recht gebrochen.
Das Ding ist, dass ich, also ich glaube, ja, ich habe diese Trauerfeier viel als Aufgabe wahrgenommen. Ich meine, ich war ja auch in die ganze Organisation so mit einbezogen und ich bin manchmal sehr stur und sehr perfektionistisch bei solchen Dingen. Und ich wollte, dass das so abläuft, wie mein Papa sich das gewünscht hätte. Und ich war da auch wirklich vorher in Entscheidung, habe ich gesagt, nein, wir machen das nicht so. Es ist mir egal, was ihr wollt. Wir machen das nicht so. Er wollte das nicht so. Dann passiert das nicht. Ganz einfach. Es ist mir egal, wer hier was möchte. Das läuft so und so ab. Und also, es war so, wir hatten eine Trauerrednerin, wir wollten extra das nicht in der Kirche machen, sondern relativ frei. Und wir hatten vorher lange mit der gesprochen, haben der viel erzählt, die hat eine ganz tolle Rede gehalten und hat am Ende aber was vergessen, was mir wichtig war. Ich glaube, ich kann das auch einfach erzählen. Mein Papa hatte ein Lied, das er sich gewünscht hat, was irgendwann mal auf seiner Trauerfeier gespielt wird. Dieses Lied ist kein Trauerlied. Dieses Lied ist eigentlich so ein Rocklied, würde ich behaupten. Und wir hatten uns überlegt, dass wir gerne als musikalischen Hintergrund eine Playlist erstellen von allen Leuten, die ihn gut kannten. Ich habe auch vorher quasi so einen Spotify-Link rumgeschickt und habe gesagt, jeder, dem was einfällt, der ein Lied mit meinem Papa verbindet, der packt es bitte in diese Playlist. Und die haben wir an der Trauerfeier abspielen lassen, einfach so im Hintergrund. Weil ich gesagt habe, diese ganze Trauermelodie. Blödsinn, das fände der blöd, das finde ich blöd, das finden alle blöd, das macht gar keinen Sinn. Jetzt rechnet man aber ja als Gast an so einer Trauerfeier nicht damit, dass da jetzt 80s und 90s Hits gespielt werden. Deswegen hatte ich der Trauerrednerin natürlich auch doof, kurz bevor sie das Mikrofon ergriffen hat, gesagt: Hier, pass auf, kannst du bitte am Ende Bescheid sagen, wir spielen jetzt diesen Song. Der Papa hätte sich das so gewünscht, nur dass ihr Bescheid wisst, hier kommt heute keine Traumusik, sondern einfach das, was wir so mit ihm verbinden. Ja, wie das so ist, wenn man vor einer Rede was gesagt bekommt, war natürlich weg.
Ja, klar.
Und dann hatte sie das abmoderiert und ich war für die Musik zuständig und hatte in dem Moment nicht das Gefühl, ich kann jetzt einfach dieses Lied anmachen. Weil es hätte absolut einfach, es hätte alle verwirrt und es wäre einfach super komisch rübergekommen. Und dann habe ich hatte nicht vor, an dem Tag eine Rede zu halten. Sie hat uns das vorher auch gefragt und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Also ich meine, ich kann ja wirklich reden ohne Punkt und Komma. Aber ich habe gesagt, in dieser Situation möchte ich das nicht. Ich will da nicht stehen und weinen. Ich finde es unangenehm. Mir reicht es, wenn das jemand macht, den wir dafür beauftragen. Und das war's. Mir reicht das schon, dass ich an dem Tag tausendmal hören muss, mein Beileid. Das ist schon genug für mein System. Und in dieser Situation war es aber so spontan und ich war so im Tunnel, dass ich jetzt das Mikro abgenommen habe. Also nicht abgenommen, ich habe es dann halt genommen und habe dann halt irgendwie gesagt, so ja, nach dem Motto, ich habe das dann noch ein bisschen ausgeschmückt und habe noch ein bisschen was zu meinem Papa erzählt. Eigentlich nur, weil ich halt sagen wollte, jetzt kommt diese Musik, nicht, dass ihr euch wundert. Und im Nachhinein haben so viele Leute gesagt, dass das der schlimmste Moment auf dieser ganzen Trauerfeier war.
War es auch,
Und
wirklich?
es war gar nicht beabsichtigt, aber es haben echt Leute gesagt, da haben, also jeder hat angefangen zu weinen, auch Leute, wo du das wirklich nicht erwartet hättest. Im Nachhinein tut es mir auch ein bisschen leid, aber mir war das in dem Moment so ein Bedürfnis, das zu sagen. Und ich habe aber tatsächlich wenig Erinnerung generell so an diese Trauerfeier, an die Leute, die da waren. Also wir haben nachher eine Liste gemacht, einfach auch so, wer hat Karten geschrieben, wer hat irgendwie Geld gegeben, einfach, dass man das nachher nochmal so auf dem Schirm hat, weil auch Leute dabei waren, die jetzt, sagen wir mal, mehr gemacht hätten, als man erwartet hätte. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich über die Hälfte nicht wahrgenommen habe und auch Leute, die zu mir kamen und mir kondoliert haben, mit denen ich gesprochen habe, ich habe das nicht wahrgenommen, dass die da waren. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Das war wie im Film, Hauptsache alles läuft. Irgendwann hat mir auch irgendjemand mal ein Stück Kuchen in die Hand gedrückt und gesagt, jetzt isst du mal was. Das war wie im Film, wer alles da war, wer mir Beileid gewünscht hat, wer auch nicht. Sind auch Leute einfach an mir vorbei, wo ich dachte so, okay, cool. Also, man kann schon auch allen Familienmitgliedern kondolieren, gerade so
Das
der
Kind
Frau
auch.
und den Kindern.
Ja.
Naja, gut. Manchmal denke ich auch, vielleicht wussten die nicht, dass ich seine Tochter war, aber es macht auch gar keinen Sinn. Ist ja auch egal.
Ja,
Vielleicht habe ich es auch
vielleicht
überhaupt
hast du auch
wahrgenommen.
vergessen.
Ja, aber ja, also das war auf jeden Fall, ich war da wie so losgelöst von meinem eigenen Körper und das Gefühl habe ich bei anderen nicht. Also ich habe das Gefühl, bei anderen Leuten kann ich das schon alles so wahrnehmen. Also wenn ich an die Trauerfeier von deinem Papa denke, wird es mir immer noch eisekalt. Das war so, so schlimm. Und da war ich ja Gott sei Dank in Begleitung von unserer dritten Freundin. Wir waren da ja zusammen und wir haben wirklich die ganze Feier über Arm in Arm da gestanden und nur geheult, weil uns das selber auch einfach so gebrochen hat. Und aber halt auch dich so zu sehen. Das war für uns eigentlich das Allerschlimmste, weil wir halt wussten, wir können nichts tun. Wir müssen das einfach aushalten und hoffen, dass es dir irgendwas bringt, dass wir überhaupt da waren. Und das finde ich schon schlimm und ich glaube, ich würde Trauerfeiern in Zukunft nicht meiden und Beerdigungen nicht meiden, weil ich irgendwie auch denke, schlimmer als bei der von meinem Papa wird es jetzt erstmal nicht mehr. Aber es ist natürlich auch nichts, wo man jetzt sagt, da muss ich unbedingt hin.
Ja, ich glaube, das hat halt auch einfach was damit zu tun, dass man sowas nie ganz aufgearbeitet und dann, ich sag mal, so richtig verarbeitet hat. Also ich sag mal, das ist, glaube ich, eine lange, lange Arbeit, bis man sagen kann, okay, ich habe das jetzt quasi so für mich durchgestanden und deswegen holt sowas einen halt immer wieder zurück. Und wie du sagst, das ist halt, also für mich ist immer das Schlimmste, dann gar nicht irgendwie groß was über die Person zu hören und was sie so in ihrem Leben gemacht hat, sondern zu sehen, wie die Familie und die engen Freunde und so von dieser Person leiden. Weil das einfach, weil das dann so, das hält dir halt so diesen Spiegel vor, weil du selber weißt, wie das ist, wenn man da steht und du weißt, wie schlimm dieses Gefühl ist. Und das holt dich halt immer wieder ein, weil dir das diese Gefühle immer wieder hochholt. Und wie du sagst, also die Beerdigung von deinem eigenen Familienmitglied, jetzt bei uns der Papa und bei meinem Opa war das ja auch sehr schlimm. Das ist einfach so ein Tag, das ist wirklich einer der schlimmsten, emotional gesehen, der schlimmsten Tage in deinem Leben. Das ist einfach so. Und das, also wenn man das mal durchgemacht hat, dann kann man das nachvollziehen, weil das einfach so, dieser Tag verschwimmt in einem großen Klotz irgendwie. Alles ist schwer. Du hast die ganze Zeit ein Kloß im Hals und einen riesen Stein im Magen und weiß nicht. Und dann, wenn dann auch diese Lieder gespielt werden und so, also das war wirklich, also das, woran ich mich noch erinnere, das war wirklich auch schlimm. Und ich hatte es wie du, dass ich am Ende gar nicht wusste, wer alles da war. Bei uns war das ja auch so ein bisschen weitläufiger, bei uns hat die ja auch draußen stattgefunden. Und ich wusste überhaupt nicht, wer alles da war. Hab das null mitbekommen irgendwie, weil du bist so in deinem eigenen Film, du bist so in deiner Trauer beschäftigt, weil, also für mich war diese ganze Trauerzeit, ich sag mal, bei uns ging das alles relativ flott, also es war innerhalb von 2, 3 Wochen war dann halt auch diese Trauerfeier dann noch und es bewegt sich ja immer so ein bisschen, baut sich diese Trauer, also am schlimmsten ist es direkt ganz am Anfang, so die ersten paar Tage und dann wird es nicht wirklich besser. Besser wird es erst wirklich nach langer, langer Zeit. Aber man arbeitet so langsam diese Aufgaben ab und es wird so ein bisschen weniger, sage ich jetzt mal. Aber diese Trauerfeier, Beerdigungsgeschichte, da holst dich noch mal komplett ein. Also das ist noch mal so ein richtiger, ich sag mal, Tiefpunkt, wo du wirklich, also das ist wirklich noch mal so ein wirklich wichtiger, wichtiger Tag. Das ist so schwierig in Worte zu fassen, aber so, da haut's dich noch mal so richtig krass um.
Ich fand, bei mir war es tatsächlich fast mit der schlimmste Tag, weil nach dem Tod direkt habe ich das gar nicht so realisiert, weil mein Papa ja im Krankenhaus war, heißt, er wäre sowieso nicht zu Hause gewesen. Also das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat, waren diese Fahrten ins Krankenhaus. Aber da, also das Schlimme an dieser Trauerfeier war, diese vielen Menschen zu sehen, die so auch mitleiden und mittrauern und zu sehen, wie viele Menschen das jetzt gerade betrifft und wie viele Leute ihn gemocht haben und toll fanden. Und was natürlich auch mitspielt, nach so einem Tod musst du dich nicht zusammenreißen. Da kannst du schreien, du kannst weinen, du kannst es einfach rauslassen. Aber an so einer Trauerfeier hat man so krass das Gefühl, dass man so im Mittelpunkt steht und alle Augen so auf einen gerichtet sind und dass man sich zusammenreißen muss, dass man da nicht stehen kann und komplett loslassen kann, sondern du musst dich irgendwie zusammenreißen. Und das war für mich auch echt schlimm, so dieses, ich wollte auch gar nicht weinen,
Ja.
weil ich nicht loslassen wollte, sondern ich wollte einfach, dass dieser Tag, ich habe auch vorher gesagt, ich mache drei Kreuze, wenn dieser Tag heute rum ist, wenn alles glatt gelaufen ist, wenn alles gut gelaufen ist, wenn jeder kommen konnte, der wollte, und es einfach vorbei ist.
Ja. Und wie du sagst, ist es immer auch noch mal so ein Ding, mit der Trauer der Person zu konfrontiert zu sein, die quasi, die du vorher da nicht gesehen hast vor dieser Trauerfeier oder beziehungsweise nicht so wirklich mit denen gesprochen hast, weil das ist ja nicht nur deine Familie, die trauert, sondern auch so viele Freunde und so, die alle irgendwie was damit verbinden. Weil bei uns war das ja auch so, wir sind ja früher auch immer zusammen noch mit einer anderen Familie auch in Urlaub gefahren und mein Vater ist auch mit seinen Kumpels, sind die eigentlich einmal im Jahr nochmal zusammen in den Skiurlaub gefahren und so. Und dann auch zu sehen, wie diese Gruppen dann auch alle da sind und selber so schlimm trauern und das ist einfach so, weiß nicht, das setzt sich quasi nochmal auf deine eigene Trauer alles noch so drauf. Also das ist wirklich wie eine völlige Reizüberflutung. Aber für mich persönlich war das schon trotzdem auch ein sehr wichtiger Tag. Also halt einmal quasi alle Leute so zusammenzubringen, die irgendeine Beziehung zu meinem Vater hatten, mit dem man dann später, man macht ja, also bei uns war das dann quasi erst diese Beerdigung und dann haben wir uns nochmal wo getroffen und dann gab es dann so ein bisschen Schnittchen und so, wie man das halt auf dem Dorf irgendwie so macht. Und dass man da irgendwie auch nochmal mit den Leuten ins Gespräch gekommen ist und nochmal so Geschichten ausgetauscht hat und so. Es war schon auch nochmal ein wichtiger Tag und für mich hat das schon so ein bisschen auch so einen Cut dargestellt. Also es war für mich dieses Symbolische, quasi jetzt schließt man das so ein bisschen ab. Also du hast natürlich emotional nicht damit abgeschlossen, aber du hast nochmal so ein bisschen wie so einen Scheitelpunkt und du, jetzt ist wenigstens alles, was du dich vorher um diese Trauerfeiergeschichte gedreht hat, diese ganze Orga, das ist halt mal mit einem Mal auch mal weggefallen und du hast so ein bisschen dieses Symbolische, du hast jetzt getrennte Welten wieder so ein bisschen. Deswegen war es auch trotzdem für mich ein sehr wichtiger Tag. So. Und letztendlich, man muss halt durch. Also du
Das
kommst ja
stimmt.
nicht drum herum, so richtig.
Nee, du kommst nicht drum herum. Du kommst vor allem auch nicht drum herum um die ganzen Orga-Kram drum herum. Also, ich meine, jeder, der schon mal näher an so einer Beerdigung dran war und auch an der Organisation, der weiß auch, wie viel Geld das alles kostet, wie viel Fragen man sich da vorher stellen muss. Und im Laufe dieses ganzen Beerdigungsprozesses habe ich oft auch gedacht, das ist einfach eine Scheißgeldmacherei. Das ist noch aus schlimmen Situationen irgendwie Profit gemacht. Gerade was so, also wir waren dann bei einem Bestattungsinstitut. Ich habe das ja mit meiner Stiefmutter alles zusammen gemacht, weil wir offensichtlich die beiden nächsten Erwachsenen an meinem Papa waren und haben das auch alles zusammen entschieden. Und als erstes ist ja so ein bisschen die Frage, wie die Person verbrannt oder nicht. Ich finde es immer ganz gut, wenn man das vorher selber festlegt, weil ich finde, das ist eine schwierige Entscheidung, das für jemand anderen zu treffen. Und bei uns wurde es Gott sei Dank von meinem Papa schon entschieden. Also der Mann war wirklich ganz gut vorbereitet. Der hatte echt viele Sachen einfach schon runtergeschrieben, in so einem Bogen. Ich glaube, davon habe ich auch schon mal erzählt. Also es war kein Testament, aber es war halt so ein Hinterlassensbogen, in dem man viel reinschreiben kann. Und da stand unter anderem, dass er eben verbrannt werden möchte. Und das war ganz gut, weil dann mussten wir es nicht entscheiden. Und zwischenzeitlich hat irgendjemand nochmal die Frage aufgemacht und habe gesagt, brauchen wir nicht aufmachen. Es gibt eine Entscheidung, die hat er selber getroffen. So wird es passieren. Und vor allem hat mein Papa zu Lebzeiten irgendwann mal gesagt, wenn er irgendwann mal eine schlimme Krankheit hat, dann möchte er verbrannt werden, einfach um quasi den letzten Kampf gegen diese Krankheit zu gewinnen. Um so ein bisschen das letzte Wort zu haben. Und das fand ich eigentlich irgendwie einen schönen Blick da drauf. Weil, wenn jemand verbrannt wird, dann wird ja nicht der Mensch an sich verbrannt, sondern die Hülle. Und wenn jemand krank war, dann wird diese kranke Hülle verbrannt. Und irgendwie hat sich das in dem Moment für mich sehr passend angefühlt.
Ja, verstehe ich.
Aber man muss ja trotzdem einen Sarg aussuchen. Und man hat auch die Wahl, einen schönen Sarg auszusuchen. Und wir hatten da wirklich Gespräche drüber, welchen wir nehmen. Und dann habe ich gesagt, hallo? Er wird ja verbrannt. Es ist ja egal, wie er aussieht. Weil dieses Geld, was wir jetzt ausgeben, könnten wir auch aus dem Fenster schmeißen, würde genau den gleichen Sinn ergeben.
Ja.
Und dann haben wir wirklich einfach, also ich bin mir ziemlich sicher, mein Papa hätte so oder so gerne einen sehr schlichten, unbehandelten Holzsarg gehabt. Genauso einen haben wir dann auch genommen. War zufälligerweise auch der billigste. Weil ich gesagt habe, das Ding wird ja verbrannt. Ich kaufe auch jetzt keine Polsterung für ihn noch, für die 3 Minuten, die der Mann da drin liegt. Was macht das für einen Sinn? Und
Ja.
dann haben wir etwas von zu Hause genommen, weil wir einen super coolen Bestatter haben. Und der meinte, ihr könnt quasi auch einfach was von zu Hause mitbringen, wenn ihr das wollt. Dann geht das mit in den Sarg. Das wollten wir gerne, das hat mein Papa auch gewollt, das haben wir dann auch gemacht. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, es wird doch verbrannt. Es geht doch ins Feuer. Ich fange doch jetzt nicht an, irgendwas mit Schnörkeln zu nehmen, dafür, dass es das dann 3 Minuten hübscher aussieht, weil es wird ja dann verbrannt.
Ja, voll. Ich sehe das auch genauso. Aber ich glaube, dass das einfach, wie vieles in dieser ganzen Trauergeschichte ist, hat das oft halt einfach so eine emotionale Komponente. So, also ich würde das auch, ich würde auch sagen, hier, sucht mir eine Urne aus, die zu mir passt. Ja, das hat wieder so was anderes. Wobei man da ja auch denken könnte, okay, die geht ja zwangsläufig so in die Erde eigentlich und dann siehst du sie sowieso nicht mehr. Aber trotzdem, da verstehe ich das dann nochmal mehr. Ich würde auch sagen, hier, den billigsten Sarg schiebt mich so rein, ist mir egal. So, also.
Pappdeckel.
So, aber manche Leute, also ich verstehe auch die Symbolik dahinter, weil wir haben auch, soweit ich mich erinnere, da sind auch wieder so ein bisschen Gedächtnislücken bei diesen ganzen Gesprächen beim Bestatter, aber wir haben auch was mit reingelegt, was dann mit verbrannt wird. Und das habt ihr ja auch so gemacht.
Ja, das haben wir
Und
auch gemacht.
das ist genauso Quatsch. Also das hättest du ja auch einfach in den Müll schmeißen können. Wenn man, also wenn man sich das nur logisch erschließt, dann ist das
Ja,
auch so.
aber dafür habe ich ja kein Geld ausgegeben. Also. Nee, es hört sich so affig an, aber ich habe zum Beispiel einen Brief geschrieben für meinen Papa. Und ich wollte, dass dieser Brief nicht mehr existiert. Ich wollte, dass nur er, im übertragenen Sinne, weiß, was darin steht und ich. Deswegen ist er mit in diesen Sarg, der wurde mit verbrannt. Der. Ja. Weißt, wie ich meine? Und. Aber ich hätte da jetzt nicht nochmal extra was für gekauft,
Ja,
was ich
okay.
dann verbrenne.
Gut, das ist
Weil
der
ich auch. Also, ich meine,
Knackpunkt.
ich kenne ja meinen Papa auch ganz gut und der hätte auch gesagt: Sag mal, hast du einen Apple unter der Kapp? Weißt du, wie ich
Ja,
meine?
das stimmt. Aber ja, das ist halt manchmal einfach so dieses Emotionale, was da so mit dran hängt. Das ist halt, wie ich auch eben schon gesagt habe, so auch so Urne aussuchen. Da haben wir uns auch schon lange mit beschäftigt, weil wir dann was haben wollten, was halt zu der Person auch wirklich gut passt. Und das haben wir am Ende dann auch gefunden so. Aber eigentlich mal logisch betrachtet, ist das auch egal. Also.
Ich habe auch in dem, als wir dann in diesem Bestattungsinstitut waren, da ist ja dann so ein, wie so ein Showroom, wo man halt die Särge sieht und die Urnen und so weiter. Und dann
Showroom,
gibt's
glaube ich, wirklich völlig falscher Begriff dafür. Entschuldigung. Ja, gehst du über Laufsteg, gehst du in Showroom. Ja.
einen Ausstellungsraum.
Ja.
Und dann gibt es da ja auch noch Kataloge mit Uhren, weil man kann natürlich auch mehr bestellen. Und ich war sehr rigoros an dem Tag. Ich weiß nicht warum, aber ich war emotional sehr abgekoppelt davon, was wir hier gerade tun. Und dann standen wir vor diesem Regal mit Uhren und habe ich gesagt, ganz ehrlich, das sieht alles aus, als wären das so kleine Badmülleimer. Ich finde es ganz fürchterlich. Ich bin auch bis heute noch der Meinung, dass Uhren so aussehen. Und ich verstehe nicht, warum da nicht mal einer auf die Idee kommt, mal eine coole Urne zu designen. Wir haben dann eine aus Holz genommen, das war quasi einfach so ein Baumstamm, da ist in die Mitte so ein Hohlraum gefräst und ein Deckel drauf, was ich super schön finde, super natürlich, super passend auch. Aber also am schlimmsten finde ich diese Uhren, wo dann auch noch so, wie mit so einem schlimmen Filter, so ein Foto drauf gedruckt ist. Also wir haben da Dinger gesehen, wo ich wirklich dachte, ach du Kacke, da würde ich
Geschmäcker
mich
sind
als
verschieden,
Toter noch
ne?
für schämen, wenn
Ja.
ich in so einem Ding sein müsste. Naja, gut, kann ja jeder selber entscheiden, aber ich dachte in dem Moment einfach, wieso gibt's niemanden, der da mal schöne Dinge designt und nicht einfach so büchsen?
Ja, weil das halt einfach
Gut.
immer noch, glaube ich, so ein Business ist. So, jeder ist irgendwann mal darauf angewiesen, dass es Bestatter gibt. Also jetzt no hate an Bestatter. Letztendlich ist das halt so. Und die müssen ja auch ihre Kosten irgendwie decken. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die einem dann so super gerne extra viel Geld aus der Tasche ziehen, würde ich jetzt mal in der Regel behaupten. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Aber das ist halt einfach weiterhin so ein Business, was so sich am älteren Sektor so orientiert, weil halt, ich sag mal, der Lauf des Lebens
Ja,
eigentlich ist,
klar.
gerade bei uns jetzt in
Ja.
Deutschland, hohe Lebenserwartung und so weiter. Aber ich sehe das so wie du. Also da gab es, hätte ich, also als ich damals da war, war es, gab es nicht eine Urne, wo ich sagen würde, da würde ich, so wie ich jetzt bin, gerne drin bestattet werden, weil das mir auch nicht so gefallen hat. Aber Ich verspreche dir, sollte dir irgendwas, ich design dir was Schönes. Ich mache
Ich
da
hoffe
was
es.
möglich.
Ich weiß aber ehrlicherweise gar nicht, ob ich mal verbrannt werden will oder nicht. Weißt du das?
Also für mich ist das eigentlich klar, dass ich verbrannt werden will,
Echt?
weil ich die Vorstellung, also ich meine, das ist jetzt sehr explicit, aber ich meine, das weiß ja auch jeder, so wenn du im Ganzen bestattet wirst, du vergammelst ja. Also du verwehst ja und das finde ich irgendwie eklig, diese Vorstellung, dass dann, dass ich gase und bluh. So, das finde ich schon mal eklig und also ich meine, man hat ja dann mit Friedhöfen zu tun, zwangsläufig, gerade am Anfang bin ich dann halt auch viel dann dahin gegangen. Da gibt es ja auch diese Sarggräber und bei Sarggräbern musst du ja, gibt es ja eine gewisse Zeit, die du sowieso schon mal abwarten musst, bis du dann dein Grab da drauf setzt quasi. Und diese, weil die ja irgendwann sacken, weil irgendwann dieser Sarg, dieser Holzsarg bricht und zusammensackt und erst dann muss das wieder aufgefüllt werden und dann machst du das dann zumäßig. Und das ist eine Vorstellung, ich finde das irgendwie schlimm, weil du dann halt ja, also einerseits finde ich es schön, dass du denkst so ein bisschen, okay, dein Körper wird auch wieder durch was auch immer da alles unter der Erde ist, wird wieder verwertet so, aber letztendlich im Friedhof holt sich auch keiner seinen Dünger. Also so richtig, dass man jetzt sagt, das ist nährstoffreicher Boden, kann man ja jetzt auch nicht sagen. Und irgendwie weiß ich, das ist so eine Vorstellung. Ich möchte auch, also mal unabhängig von Krankheit, ich möchte, dass ich kompakt in meinem Ding da bin und dann ist gut. So, also ich weiß nicht, das, also diese Vorstellung, dass man so nach und nach sich da zersetzt, das finde ich, also weiß ich nicht, das, so möchte ich meinen Körper nicht so haben.
Ja, ich habe halt nicht so ein Ding mit Feuer.
Ach so.
Ich finde die Vorstellung, ich habe dann das Gefühl, das wäre, als wäre ich in der Hölle.
Okay.
Weißt du, wie ich meine? Also ich müsste, glaube ich, nicht unbedingt in so einen Feuerofen geschoben werden. Die Vorstellung finde ich ganz brutal.
Okay.
Also da finde ich eine natürliche Verwesung einen ruhigeren, natürlicheren Prozess als 35 Minuten lang verbrannt zu werden.
Okay.
Oder wie lange das dauert. Ich kommt ja immer ein bisschen drauf an, wie viel Mensch man ist. Aber irgendwie weiß ich nicht. Und ich finde Urnengräber einfach nicht so schön wie größere Gräber. Das liegt aber daran, dass ich als Kind auch immer einen Bezug zu quasi normalen, Le also nicht Lebendbestattung, um Gottes Willen,
Sargbestattung.
Sargbestattungsgräbern hatte. Oh Gott.
Gottes Willen.
Und ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich irgendwie dadurch auch eine Beziehung zu meinem Opa aufgebaut habe, weil ich das Gefühl hatte, der
Ist
ist
so,
in
wie er
diesem
ist.
Grab drin. Und ich habe mir das als Kind auch gar nicht gruselig vorgestellt, sondern das war einfach so, da ist mein Opa und mit dem kann ich sprechen. Und ich finde so Urngräber oft, gerade wenn das so Urnenwände sind, die finde ich ganz fürchterlich, weil da denke ich mir, kann ich es mal daheim ins Regal stellen. Und es ist sehr unpersönlich und so Urnengräber, die sind halt so klein, da ist ja dann auch, also wir haben bei meinem Opa immer viel bepflanzt und da hatte auch jedes Kind dann so seine Aufgabe, wenn man dahin ist. Einer hat dann quasi drumherum gefegt und der andere hat gegossen und der dritte hat geguckt, dass noch eine Kerze drin steht und so. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich dazu mehr Bezug als zu so einem Urnengrab.
Okay, das verstehe ich. Also das war bei mir früher auch so. Also ich hatte ja dann noch, ich habe ja auch noch fast alle Groß, also ich habe meine Großmütter ja noch. Mein Großvater ist schon viel früher gestorben. Der ist ja aber auch nicht in Deutschland gestorben und beerdigt so. Deswegen hatte ich da gar keine Beziehung zum Grab und ich bin früher nur immer mitgegangen. Da gab es quasi noch die Großeltern von meiner Mutter. Die lagen noch auf dem Friedhof, als ich klein war. Und das waren auch so richtig klassische Sarggräber, die bepflanzt waren. Und wo dann auch immer wieder sich drum gekümmert werden muss und so weiter und so fort. Und das fand ich auch schön, aber so ein bisschen, also bei uns war das so. Mein Vater hat das im Prinzip vorher auch so mit uns schon mal darüber gesprochen und das so ein bisschen auch für sich entschieden. Und der hat gesagt, ich will keine Arbeit machen. So, ich will auf jeden Fall verbrannt werden. Deswegen stand es bei uns auch gar nicht zur Debatte, dass es eine Sargbestattung gibt. Und der wollte so eine Platte haben. Also nicht so eine Wand, das gibt es bei uns auch nicht. Aber er möchte so eine Platte haben, wo man auch drüber mähen kann, wo dann auch nichts draufkommt. Da ist ja keine Kerze in der Regel drauf, keine Blumen, kein gar nichts. Und weil er gesagt hat, ich möchte nicht, dass ihr euch danach richtet, dass ihr euch darum unbedingt kümmern müsst, sondern wenn mal jemand, wenn ihr wegziehen wollt, dann könnt ihr wegziehen. So kommt ab und zu mal vorbei, aber ihr müsst euch da um nichts kümmern. Und dann saßen wir dann beim Bestatter und meine Mutter hat dann zu mir gesagt, so, Clara, Meinst du, wir können es doch irgendwie anders machen? Hättest du ein Problem damit, wenn wir es anders machen? Also bei uns war es dann letztendlich so, mein Vater wurde trotzdem verbrannt und das war auch sein Wille und das hätten wir auch nicht anders gemacht. Aber wir haben ja so kleine Urnengräber, wo du richtig, also wir haben zwar geschlossene, aber richtig mit einem Grabstein und so. Wir haben an der Seite so eine Öffnung, wo du einen Blumenstrauß reinmachen kannst und du kannst ja auf diese Platte, sage ich mal, kannst du ja auch immer was stellen. Und dadurch haben wir so ein bisschen diesen Kompromiss geschaffen zwischen großem Sarggrab, wo du richtig bepflanzt und eine Platte, wo du gar nichts mitmachst. Und dadurch kann man jetzt quasi, wenn wir jetzt mal länger weg sein sollten, kannst du es einfach so lassen, wie es ist. Da musst du nichts tun, da musst du nicht immer bepflanzt haben. Aber bei uns steht eigentlich grundsätzlich immer irgendwas da drauf. Immer eine Schale, die irgendwie schön bepflanzt ist und so. Und das musst du, also ich weiß nicht, dadurch haben wir so ein bisschen diesen Kompromiss dazwischen geschlossen. Und das finde ich eigentlich
Ja.
eine schöne Sache, weil es ist schon so, super viel Arbeit, ein offenes Grab zu haben. Also unabhängig davon,
Ja,
ob es ein
klar.
Urnengrab ist oder ein Sarggrab, aber du musst immer bepflanzt haben, du musst es regelmäßig wechseln, du musst eigentlich mindestens einmal am Tag gießen, mal mindestens im Sommer. Du musst dir immer was Neues überlegen, wie du das bepflanzt und so. Und das ist schön, wenn man so eine große Familie hat, wo man sich das auch aufteilen kann. Aber bei
Ja.
uns gibt es halt wenige Personen, die das machen. Und deswegen war das für uns halt einfach lieber, habe ich ein
Ja.
zunes Grab und das sieht ordentlich aus, als ein verlottetes Grab. So. Wenn
Ja,
sich,
das
wenn
auf
man keine
jeden
Zeit
Fall.
hat.
Hast du denn eine Idee, was du dir so für deine Bestattung oder Beerdigung wünschst? Willst du darüber nachdenken?
Also ich habe da schon auch drüber nachgedacht. Ich habe da jetzt zu nichts, also ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mir so ein bisschen Testament geschrieben habe. Da habe ich aber tatsächlich nichts zu reingeschrieben. Also ich habe mir da schon drüber Gedanken gemacht. Ich habe mit meiner Mutter teilweise auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, weil ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall, also ich bin Organspenderin, so das mal unabhängig von irgendwie Bestattung, das ist ja mal so der erste Schritt, sage ich mal. So das wäre mir wichtig. Und dann möchte ich verbrannt werden, das habe ich eben schon mal gesagt. Wie gesagt, einfach nur diese Vorstellung, das ist nicht so meins, aber das ist ja auch das Schöne, dass das jeder irgendwie anders machen kann. Und ansonsten habe ich mir, also das ist was, was würde ich meiner Familie, die da noch über ist, würde ich das tatsächlich überlassen, was die machen wollen, weil ich das jetzt zum Beispiel eine sehr vertretbare Entscheidung fand, dass wir gemeinsam entschieden haben, wir wollen nicht so eine Platte nur haben, sondern wir wollen, dass man das was draufstellen kann, einen richtigen Stein, wo man auch besser hingehen kann, wo man sich auch Mühe geben kann, dass man dann doch irgendwie mal Blumen auch gerade zum Geburtstag da draufstellen kann und so weiter und so fort. Das fand ich eine sehr vertretbare Entscheidung und das würde ich letztendlich meiner Family überlassen, wie sie es haben wollen. Also ob sie was offenen Teil haben, ob sie es zu haben wollen, wie auch immer. Also worüber ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht habe, ist halt so meine Trauerfeier, sage ich mal. Also ich sage mal, jetzt habe ich natürlich andere Vorstellungen davon, als wenn ich irgendwann mal alt bin, dann werde ich mir sicherlich, habe ich andere so Ideen dafür. Also wenn ich jetzt so, wie ich wäre, nicht, also sterben würde, dann würde ich wollen, dass nicht jeder zwangsläufig in Schwarz kommen will. Wer das machen will, darf das gerne tun. Aber ansonsten, so wie ich euch gekannt habe, so alle, und weiß ich nicht, dass man, das natürlich ist man traurig und ich glaube, das ist auch irgendwie, also ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht verblendet, das ist irgendwie, dass man nicht sagen kann, trauert nicht. Das kannst du nicht, weil das ist nichts, was in deiner Hand liegt. So,
Ja.
vielleicht kann man sagen, so seid nicht trauriger, als ihr sein müsst. So,
Vermessen.
genau, ja, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Sondern nutzt auch dieses Zusammenkommen bei so einer Trauerfeier, weil dann halt wieder so viele Familien und Freundesgruppen und so zusammenkommen. Nutzt das, um diese Erinnerung aufrechtzuerhalten. Nutzt das, um wieder näher zusammenzurücken. So wie du auch gesagt hast, dass ihr hattet ja gar keinen Streit in der Familie, aber es ist halt einfach, man lebt sich irgendwie auseinander. Und wenn
Ja.
sowas dann der Anlass ist, dass man mal wieder näher zusammenrückt und über die verstorbene Person redet und irgendwie mal wieder was zusammen mit macht mit einer anderen Freundesgruppe oder so. Also ich weiß nicht, das würde ich mir wünschen, dass das, diese Beerdigung, Trauerfeier, dass das so der Anlass dafür ist. Und ansonsten, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ich habe so eine Liste auf meinem Handy, wo so ein paar Lieder stehen, die ich mir vorstellen könnte, dass ich die gerne hätte auf meiner Beerdigung. Aber das ist was, das ändert sich irgendwie auch öfter mal. Deswegen, da
Ja.
kann ich jetzt gar nichts so explizit sagen. Aber das ist so die einzige Vorstellung, die ich davon habe.
Ich habe, glaube ich, zum Thema Bestattung, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Also damit habe ich nichts mehr am Hut, da bin ich nicht mehr dabei. Also ich bin ja der Meinung, Bestattungen sind sowieso nur was für die Hinterbliebenen und deswegen bin ich der Meinung, das sollen die auch entscheiden. Ich hoffe, dass ich mit Ende 90 sterbe und von daher dann vielleicht Kinder, Enkelkinder und was auch immer habe, die das entscheiden. Aber da, also das ist mir wirklich vollkommen egal. Mir ist auch egal, wo ich bestattet werde. Wenn ich in den nächsten 2 Jahren sterbe, meine Mama sagt, sie will mich da haben, wo sie aktuell wohnt, dann soll sie das machen. Mir ist das wirklich, ich habe da wirklich gar kein Ding mit. Was ich aber mir schon überlegt habe, ist so Thema Trauerfeier, weil ich die gern schön hätte. Also ich hätte gern, dass jeder, der möchte, kommen kann. Ich möchte, dass jeder anziehen kann, was er will. Dass ich will ganz, ganz viele Blumen haben. Du weißt, wie sehr ich Blumen liebe. Ich will alles voller Blumen haben. Aber bunte, also nicht so weiß oder gedeckt gehalten, sondern knallebunt, alles voll. Und ich hätte tatsächlich gerne mit einem Beamer eine Dia-Show. Mit einfach Fotos von mir, sodass jeder vorher, so wie wir das gemacht haben mit den Liedern, jeder vorher erstens Musik, die er mit mir verbindet, und Fotos oder Videos, die er mit mir verbindet, eine Person schicken kann und die einfach die Fotos und Videos hintereinander laufen lässt und die Lieder hintereinander. Einfach, dass es, ich will nicht so ein Beerdigungskacket, wo alles gleich ist und wo jeder irgendwie die gleichen Trauerlieder hat und so weiter, sondern ich will eigentlich, dass das so ein, dass die Leute da sind, um an mich zu denken und Geschichten miteinander austauschen und vielleicht auch sagen, das und das hat aber wirklich auch fürchterlich an ihr genervt. Ist auch vollkommen okay, weißt du, wie ich meine? Aber einfach meine Person, die ich halt war oder ja, aktuell noch bin, sich daran erinnern. Und eigentlich möchte ich auch nicht, dass Leute kommen, weil sie sich gezwungen fühlen. Also, du hast es ja schon mal gesagt, auf dem Dorf ist es ja so, dass dann viel auch Leute kommen, einfach weil man das so macht, wenn man auf dem Dorf wohnt. Bei uns waren tatsächlich auch Leute da, die hätte ich mir gut und gerne sparen können, weil die uns vorher eigentlich nur Probleme gemacht haben und dann da saßen und quasi ganzen Kuchen weggegessen haben. Und da dachte ich so, ja, aber du warst halt nicht für die Person da, dann bleib doch bitte zu Hause.
Ja,
Tu uns
same,
allen doch
kenne
den
ich auch.
Gefallen. Es waren auch Leute da, von denen ich mich super gefreut habe, weil ich mit denen gar nichts mehr zu tun habe, aber gemerkt habe, okay, die haben meinen Papa einfach sehr geschätzt und auch in diesem Dorfleben geschätzt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die da waren. Aber es gab halt einfach, ich glaube, wie das immer so ist, auch einfach so 2, 3 Leute, wo ich sage, die hätten ganz gerne zu Hause bleiben können und vielleicht
Yes.
werde ich denen das auch nochmal mitteilen. Und deswegen möchte ich eigentlich nicht, dass zu meiner Beerdigung Leute kommen, die das nur machen, weil man das halt so macht, sondern entweder die haben einen Bezug zu mir und es ist denen ein Bedürfnis oder nicht. Und ich finde es auch vollkommen okay, wenn Leute sagen, ich kann das nicht. Ich kann nicht zu dieser Trauerfeier gehen. Ich möchte gerne einfach in Ruhe trauern. Feel free, mach was du möchtest. Ja, ich bin ein Fan davon, das einfach so ein bisschen locker flockig zu machen und nicht nur, weil man es muss.
Verstehe ich. Sehe ich ja auch ähnlich. Ich glaube, dass das aber auch tatsächlich was ist, was man jetzt als junger Mensch so sieht und dass man später da vielleicht auch
Ja,
tatsächlich ganz
also
anders
ich
drüber
wünsche uns
denkt.
beiden,
Aber
dass wir 103 werden und bis dahin uns noch 7-mal umentschieden haben, wie wir bestattet werden wollen. Aber ich meine, man weiß es halt nicht.
ja, das stimmt. Aber ich finde auch, also ich sehe das grundsätzlich auch so, gerade wenn man halt als junger Mensch stirbt und ich würde mir auch wünschen, dass meine Lieder laufen, die ich gerne gehört habe und so und gar nicht so zwangsläufig Beerdigungslieder. Ist mir auch egal, ob man meine Musik mag oder nicht. Also sorry. Aber das ist mein Tag dann. Geht's nach mir? Sorry. Aber ich fand trotzdem, also ich sag mal, wir hatten ja sowohl die Beerdigung von meinem Papa als auch die von meinem Opa waren ja eher klassische Beerdigungen. So, du warst bei meinem Papa ja da. Bei meinem Opa ging ja vieles nicht, weil Corona. Wir hatten eine Beschränkung auf, weiß ich nicht, 20 Personen, glaube ich, die nur da sein sollten. Das war auch wirklich schlimm, dieses so beschränkt sein. Aber das ist ja jetzt auch gerade nicht so relevant. Aber wir haben uns da schon dafür entschieden, eher so ein bisschen klassischere Lieder so, also schon auch Trauerlieder auszuwählen. Und irgendwie geben, also wenn ich so selber emotional bin, dann ist das für mich irgendwie auch wichtig, diese Lieder. Also ich sag mal, dann höre ich das auch gerne und jetzt gar nicht so, damit ich dann so in meinem Film bin und dann noch mal mehr weinen kann. Aber irgendwie, weiß ich nicht, verbinde ich, sind das dadurch, dass es bei einer Trauerfeier gelaufen ist, verbindet man damit auch so viel. Und deswegen sind das schon auch, also weiß ich nicht, ist das schon auch was Wichtiges für mich?
Jetzt haben wir ja super viel so über Beerdigungen, Trauerfeiern, bliblablub gesprochen. Das war natürlich auch ein bisschen beabsichtigt, klar.
Klar.
Wir planen das Ganze hier ja auch ein bisschen. Und zwar ist diese Folge vielleicht auch einfach schon so ein kleiner Denkanreiz, ein kleiner Spoiler für unsere nächste Folge. Apropos, Clara, herzlichen Glückwunsch. Heute ist unsere 10. Folge, fällt mir gerade auf.
Hey, das müssen wir feiern. Ich gehe gleich mal, ich lade hier meinen Freund gleich nochmal auf den Sekt ein. Dass wir
Da
mal die
möchte ich aber ein
Korken
Foto
knallen.
von. Ja, das nur kurz am Rande. Wir haben tatsächlich für unsere nächste Folge was ganz Besonderes geplant. Und zwar haben wir unseren ersten Gast. Und es geht auch alles so ein bisschen in die Richtung. Ich will noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Vielleicht könnt
Ich
ihr euch
wollte gerade
vorstellen,
schon intervenieren. Mal,
um
wir müssen
genau,
es ja
um wen
spannend
es sich
machen.
handelt und worüber wir sprechen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, nächste Woche wieder einzuschalten. Ich glaube, das wird eine richtig coole Folge.
Ich bin super gespannt und ich hoffe, dass wir es jetzt nicht gejinxt haben. Toi, 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 dass alles gut geht.
Ja.
Und da freue ich mich wirklich sehr drauf und ich bin gespannt, was ihr sagt. Und wenn ihr irgendwie zu diesem ganzen Thema Beerdigung, Trauerfeier, whatever, noch Anregungen habt, Fragen habt oder so, könnt ihr die uns gerne schreiben. Dann schauen wir mal, wie wir das irgendwie verwurschteln können. Mal schauen. Ja, und ansonsten gilt, wie du auch eben schon gesagt hast, wenn ihr sowas habt wie jetzt die Frage, die wir am Anfang beantwortet haben, dass man so ein bisschen eine Diskussionsgrundlage habt, immer her damit, weil das für uns auch spannend ist, mal so ein bisschen darüber nachzudenken, gerade weil wir ja schon auch so unsere eigene Sicht auf die Dinge haben, weil wir ja so beide dann quasi in der gleichen Situation sind, wenn man so will. Aber ich finde es immer spannend, auch mal von Außenstehenden zu hören, was die vielleicht interessiert an dieser ganzen Sache. Deswegen unsere DMs sind immer offen. Und wir freuen uns wirklich für nächste Woche umso mehr, wenn ihr wieder einschaltet. Und
Ja.
wünschen euch bis dahin eine schöne Woche.
Ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Ganz viel Spaß noch im Urlaub. Liebe Grüße
Dankeschön.
an deinen Freund und genieß das Geburtstagswochenende. Und ja, dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüssi.